Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Tag nach den Anschlägen in Brüssel haben die Ermittler zwei Selbstmordattentäter identifiziert. Es handelt sich um belgische Brüder, die der Polizei bekannt sind. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan wurde einer von ihnen vorigen Juni in der Türkei als ausländischer Kämpfer festgenommen und ausgewiesen. Belgien sei gewarnt worden. Bei dem dritten Selbstmordattentäter soll es sich um einen Mann handeln, der bereits im Zusammenhang mit den Pariser Anschlägen gesucht wird. Bei den Terrorangriffen gestern waren 31 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 270 wurden verletzt, unter ihnen auch Deutsche.
Durchsuchungen den ganzen Tag über, wie hier in der Gemeinde Anderlecht, nur wenige Kilometer entfernt vom Brüsseler Zentrum. Die Gefahr ist noch nicht vorüber, es besteht weiter höchste Terrorwarnstufe in Brüssel. Regierungschef Michel legt an einem der Anschlagsorte an der Metrostation Malbeck Blumen nieder, er gibt sich kämpferisch. Wir sind entschlossen, unsere Werte zu schützen. Wir wissen, es ist eine schwierige Herausforderung, denn unsere Feinde, das sind die Feinde der Freiheit und der Demokratie. Einer der Attentäter ist offenbar noch auf der Flucht, drei weitere sind tot. Zwei von ihnen wurden identifiziert als das Brüderpaar El-Bakrawi, Selbstmordattentäter. Ibrahim soll eine Bombe am Flughafen gezündet haben, Khalid in der Metro. Die Brüder waren polizeibekannte Kriminelle, so der leitende Ermittler. Sie seien aber nicht als radikale Islamisten aufgefallen. Es wurde ein Computer gefunden, darauf eine Art Testament von Ibrahim al-Bakrawi. Er werde überall gesucht, er sei ratlos und wolle nicht den Rest seines Lebens in einer Zelle verbringen. Präsident Erdogan überrascht am frühen Abend mit dieser Aussage. Einer der Terroristen sei vor einigen Monaten an der türkisch-syrischen Grenze gefasst und in ein europäisches Land ausgewiesen worden. Brüssel ist nach wie vor im Ausnahmezustand. Die Metro ist zwar wieder in Betrieb, doch die Eingänge sind schwer gesichert. Taschen werden kontrolliert. Es ist ein seltsames Gefühl, sagt diese Pendlerin, aber das Leben geht weiter. Jeden Tag sitze ich 2 Stunden in der Metro. Ich muss doch zur Arbeit. Um 12 Uhr steht ganz Brüssel still. Schweigeminute. Eine Stadt gedenkt der Toten vom 22. März.
Zur Lage nach den Terroranschlägen in Belgien. Jetzt live aus Brüssel, Bettina Schakus.
Wenn die Neuigkeiten aus der Türkei wirklich stimmen sollten, dann könnte die Brüsseler Regierung ein größeres Problem haben. Der Vorwurf vom Präsident Erdogan lautet, die Behörden hätten den Verdächtigen freigelassen, obwohl die Türkei vor ihm gewarnt hat und ihn als gefährlichen ausländischen Kämpfer eingestuft habe. Das könnte Wasser auf die Mühlen all jener Kritiker sein, die Belgien schon länger einen viel zu laschen Umgang mit der radikalen Islamistenszene im Land vorwerfen. Morgen treffen sich die Innenminister Europas zu einem Krisengespräch. Da soll geredet werden über schärfere Maßnahmen gegen terroristische Gefahren. Die Minister kommen zusammen hier in Brüssel, hier im Europaviertel, nur wenige Meter entfernt von dem Ort, an dem sich einer der Attentäter in die Luft gesprengt hat und viele Menschen mit in den Tod gerissen hat, Metrostation Malbeck. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Belgien ist schon länger als Rückzugsort für Islamisten bekannt. Die Pariser Attentäter haben ihre Anschläge in Belgien vorbereitet. Einer der Hauptverdächtigen konnte anschließend 4 Monate in Brüssel untertauchen. In Vierteln wie Forêt und Schaarbeek, aber besonders auch Molenbeek, finden die Extremisten Unterschlupf und Sympathien.
Haut ab, hört auf zu filmen. Anwohner des Stadtteils Molenbeek attackieren im Januar ein belgisches Kamerateam. Fremde sind hier nicht willkommen. Molenbeek gilt schon lange als Hochburg für Islamisten. Immer wieder führen nach Anschlägen in Europa die Spuren hierher. Und Salah Abdeslam konnte hier monatelang untertauchen. Kein einziger Hinweis aus der Bevölkerung. Eine geschlossene Gesellschaft, wie es scheint. Hier konnten radikale Prediger ungestört agieren, gegen westliche Werte, gegen andere Kulturen. Françoise Scheppmans ist Bürgermeisterin von Molenbeek. Ihren Vorgänger kritisiert sie scharf. Er habe das alles jahrelang ignoriert. Das ist eine Gemeinschaft, die unter sich geblieben ist. Sie hat sich von Radikalen beeinflussen lassen. Die Politik hätte schon vor langer Zeit etwas tun müssen, um diese Leute zu integrieren. Die Spurensuche in Brüssel läuft nach den Attentaten unter Hochdruck. Zu spät finden viele Kritik am belgischen System. Die Polizei arbeite nicht effektiv genug. Es gebe kaum Informationsaustausch zwischen den Behörden, aber kompetente Leute beklagen seit über 20 Jahren, dass es zu wenig Polizeibeamte gibt, dass zu wenig investiert wird in Personal und Ausstattung. Das haben uns diese traurigen Umstände jetzt wieder gezeigt. Umstände, die vielleicht dazu führen, dass man nun in Belgien genauer hinsieht, auf Problemviertel wie Molenbeek und auf die belgische Sicherheitsstrategie.
Zu den Terrorermittlungen in Belgien bringt das Erste auch heute einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Informationen finden Sie darüber hinaus auf tagesschau.de. Nach den Anschlägen von Brüssel ist die Sicherheitsdiskussion auch in Deutschland wieder voll entbrannt. Die Bundesregierung machte sich heute für einen verstärkten Datenaustausch über sogenannte islamistische Gefährder in Europa stark. Die Zusammenarbeit müsse verbessert werden, hieß es aus dem Innenministerium. Nur die Bereitschaft dazu sei unterschiedlich ausgeprägt in der EU. Politiker der Parteien forderten eine engere Koordination von Polizei und Geheimdiensten.
Trauerbeflaggung im Regierungsviertel. Nach den Anschlägen von Brüssel verlangt der deutsche Innenminister entschieden eine bessere Zusammenarbeit der europäischen Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Er fordert,
dass wir die Informationen, die bei unterschiedlichen Behörden, aber über die gleiche Person, über die gleichen Gefährder vorliegen, dass wir die verknüpfen. Dafür brauchen wir Rechtsänderungen und die sind dringend geboten.
Im Visier die sogenannten islamistischen Gefährder. In Deutschland zählen rund 450 zum harten Kern der Szene. Der Bundesnachrichtendienst will deren Netzwerke nun noch gezielter beobachten.
Und für die Nachrichtendienste bedeutet dies, dass wir noch stärker in diese Netzwerke infiltrieren müssen mit menschlichen Quellen und dass wir die technische Überwachung der Kommunikation der Terroristen wirkungsvoll gestalten müssen.
Innenpolitiker fordern darüber hinaus weiterreichende Maßnahmen wie etwa flächendeckende Videoüberwachung.
Meines Erachtens brauchen wir die Videoüberwachung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Brennpunkten, auf vielen Plätzen in Deutschland.
Die Opposition in Berlin kritisiert, dass seit den Anschlägen von Paris vor 4 Monaten in puncto Sicherheit nicht genug geschehen sei.
Die Frage ist nicht, ob es nicht an der Zeit ist, die Bundespolizei, die im Augenblick 2,9 Millionen Überstunden vor sich herschiebt, die nicht endlich personell angemessen auszustatten. Ich glaube, das ist überfällig.
Darauf hat die Bundesregierung heute reagiert und das Budget des Innenministers erheblich aufgestockt. Das bedeutet mehr Geld für Polizei und Sicherheit. Berlin setzt damit klare Prioritäten. Zugleich wächst international der Druck beim Thema gemeinsame Terrorbekämpfung, endlich Fortschritte zu erzielen.
Nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für die Flüchtlingspolitik plant die Bundesregierung mehr Geld im Haushalt ein. Das Kabinett beschloss heute die Eckwerte für den Etat 2017 und den Finanzplan bis 2020. Mit etwa 10 Milliarden Euro schlagen im nächsten Jahr flüchtlingsbezogene Ausgaben zu Buche. Insgesamt sollen die Ausgaben auf 325,5 Milliarden Euro klettern, um 8,6 Milliarden Euro.
Finanzminister Schäuble legt zum 3. Mal einen ausgeglichenen Haushalt vor. Für 2017 rechnet er mit Einnahmen des Bundes von 325,5 Milliarden Euro. Und mehr will er auch nicht ausgeben. Die schwarze Null soll also bleiben.
Entscheidend ist, dass wir auch im kommenden Jahr und in der Finanzplanung bis 2020 auf neue Schulden verzichten.
Ein Risiko bleibt, die Flüchtlingskrise. 10 Milliarden Euro werden dafür im kommenden Jahr bereitgestellt. Ein Großteil davon geht in die Länder. Der Bund selbst stockt die Gelder für Sprach- und Integrationskurse auf und will mehr Kita-Plätze für Flüchtlingskinder.
Wir helfen Flüchtlingen in Deutschland und werden alles daran setzen, dass diejenigen, die in Deutschland bleiben, so rasch wie möglich und so gut wie möglich integriert werden.
Für die SPD hätte es allerdings im sozialen Bereich auch für die eigene Bevölkerung noch etwas mehr sein dürfen.
Wer heute spart, zu sehr spart und zu wenig dafür tut, dass die Menschen befähigt werden, sich selbst zu helfen, einen Job zu finden, sich gut auszubilden, der spart an der falschen Stelle.
Überhaupt mehr Geld für Flüchtlinge, Arme und Infrastruktur fordert die Linke.
Es geht ja nicht nur um die Integration der Flüchtlinge, sondern es geht um die Gestaltung unserer Gesellschaft. Und Integration darf nicht in der Turnhalle aufhören. Das ist für die Flüchtlinge, für die Geflüchteten schlecht. Das ist aber natürlich auch für die Menschen im Umfeld schlecht.
Noch ist der Haushalt 2017 nur ein Entwurf. Erst nach der Sommerpause wird er im Bundestag beraten.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei stößt zunehmend auf Kritik internationaler Organisationen, darunter das UN-Flüchtlingshilfswerk und Ärzte ohne Grenzen. Sie bemängeln auch, dass sich die Zustände in den Lagern in Griechenland verschlechtert hätten. Das Abkommen regelt die Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei. Darüber sollen auch EU-Beamte auf den griechischen Inseln entscheiden.
Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Vor dem Deal zwischen EU und der Türkei war es eine offene Aufnahmeeinrichtung. Flüchtlinge konnten sich hier registrieren lassen, um weiterzureisen. Doch mit dem Flüchtlingspakt hat sich das geändert. Das Lager ist von Stacheldraht umgeben. Wer Lesbos jetzt noch erreicht, wird mit Polizeibussen hierher gebracht und festgehalten. 2000 Menschen sind es bereits. Über deren Abschiebung entscheiden künftig EU-Beamte gemeinsam mit türkischen Kollegen. Doch ab wann genau dieses Verfahren beginnt, ist unklar. Aus Protest gegen dieses System haben manche Hilfsorganisationen ihre Arbeit in Moria eingestellt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht von einem menschenverachtenden Zwangslager. Wir reden hier über Kinder und Menschen in besonderer Not. Sie sind in einer Situation, in der wir sie in einer freien, sicheren Umgebung unterbringen müssen. Vor allem dann, wenn sie aus Kriegsgebieten kommen. 300 Kilometer weiter nordwestlich kommt vom Flüchtlingspakt nichts an. In Idomeni an der Grenze zu Mazedonien hoffen 13.000 Menschen noch immer darauf, dass sich die Grenze wieder öffnet. Heute Mittag blockieren sie die Autobahn in Richtung Norden. Die Verzweiflung ist so groß wie nie. Ihr redet über den Terror, aber den machen wir nicht. Wir lieben Belgien, wir lieben alle Menschen in Europa. Aber wenn ihr die Grenze nicht aufmacht, dann laufen wir eben durch die Berge nach Mazedonien. Das wird für uns zum Terror. Zurück vor die Insel Lesbos. Während die Küstenwache auch gestern einige hundert Flüchtlinge an Land brachte, kommt heute kein einziger. Das dürfte aber vor allem am derzeit schlechten Wetter liegen und nicht am neuen Flüchtlingspakt.
Die deutschen Landwirte haben heute in vielen Städten gegen die niedrigen Preise für Lebensmittel protestiert. So wie hier in Leipzig gab es bundesweit rund 100 Aktionen. Die Bauern forderten ein Umdenken bei Verbrauchern und Großhandel. Der Preisverfall vor allem bei Milch und Schweinefleisch sei dramatisch. Zahlreiche Betriebe würden um ihre Existenz bangen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Berlin mit ihren Vorbereitungen auf die nächsten Länderspiele begonnen. Nach den Anschlägen von Brüssel wurde die Polizeipräsenz am Trainingsgelände und dem Mannschaftsquartier verstärkt. Für die Partie gegen England am Samstag gebe es bislang aber keine Hinweise auf konkrete Gefahren, teilte Innenminister de Maizière mit.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind deutlich verstärkt worden. Das Polizeiaufgebot ist größer als in Nicht-Krisenzeiten. Der Terror von Brüssel hat spürbare Auswirkungen auf den Alltag der Nationalmannschaft.
Die Situation ist so, wie sie ist. Und es ist uns noch mal jetzt auch durch Brüssel bewusst geworden, dass sie nicht, weil es mal 3 Wochen ruhig war, unbedeutender wird. Ich glaube, dieses Thema wird uns natürlich schon auch Richtung Europameisterschaft und auch bei der Europameisterschaft weiterhin irgendwie beschäftigen.
Verantwortlich für die Sicherheit beim DFB ist Hendrik Große-Lefert, der vor einer enormen Herausforderung steht. Den Weltmeistern nämlich größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Bei der Europameisterschaft in Frankreich und den kommenden Länderspielen in Berlin und München.
Also die Kontrollen werden intensiviert werden für das Spiel am Samstag. Das ist in guter Kooperation zwischen Polizei und Betreiber beziehungsweise dann uns als Veranstalter abgestimmt. Ob es natürlich diese Intensität noch verstärkt werden muss gegebenenfalls, machen wir abhängig von der polizeilichen Lagebewertung.
Kapitän Bastian Schweinsteiger fällt nach einem Innenbandteilriss für die beiden kommenden Testpartien aus. Auch die EM-Teilnahme könnte in Gefahr sein.
Die Lottozahlen. 9, 10, 16, 22, 31, 44, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 24. März.
Vor allem die Mitte Deutschlands profitiert morgen kurzzeitig von dem Hoch über den Azoren. In der Nacht ist es teilweise klar, im Süden und Osten muss örtlich mit Regen oder Schnee gerechnet werden. Am Tag ist es teils freundlich, teils stark bewölkt oder neblig trüb, im Südosten Bayerns einzelne Regen- oder Schneeschauer, im Nordwesten und Westen regnet es stellenweise. In der Nacht 4 bis minus 3 Grad, am Tag 4 Grad im Erzgebirge, 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Am Freitag im Südosten anfangs noch etwas Sonne, von Nordwesten breitet sich Regen aus. Am Samstag ist es im Norden freundlich, sonst erst später mehr Sonne. Am Sonntag regnet es im Westen und Nordwesten zeitweise, sonst ist es freundlich. Im Osten und Südosten ist es bis zum Abend sonnig.
Um 22.30 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Gefährliche Parallelgesellschaften. Kann es Molenbeek auch in Deutschland geben? Und Bauern in Not, wie sinkende Lebensmittelpreise Höfe kaputt machen.